Salatschatten, die dunkle Seite der Vitamine. Es ist wieder Montag, der erste im Herbst, ein Tag, der wie geschaffen scheint, sich von einer Stunde schwarz mit Jobst berieseln zu lassen, einer Stunde mit dem Blick unter die Motorhaube des Hirnkastens. Was geht da vor? Was denken wir uns über die Welt und warum? Und den passenden Gast, was das Denken betrifft, habe ich auch gewinnen können, neben mir sitzt. Ich nenne ihn zunächst mal nur mit blankem Namen. Guten Tag, Herr Rainer Schimmig.
Guten Abend, Herr Penderek.
Herr Schimmig kenne ich von etwas an sich ganz Gewöhnlichem, das doch so selten zu finden ist, zumindest in Potsdam, eine Diskussionsveranstaltung im Kuze Theatersaal im Studentischen Kulturzentrum, eine öffentliche Diskussionsveranstaltung, zu der natürlich Studierende, aber auch jeder andere Interessierte kommen kann. Es geht um Fragen, die auf einer Ebene besprochen werden, die man dem Abstraktesten und Allgemeinsten zuordnet, der Philosophie. Und Philosophisches Café ist auch der Name dieser illustren Runde, die sich so etwa alle 8 Wochen zu je neuem Thema versammelt. Herr Schimmig, wie lange gibt es denn das Philo-Café schon? Ich kenne es etwa seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren.
Ich habe dieses Format aus Greifswald mitgebracht, wo ich an der Universität Greifswald als Professor für Mathematik gearbeitet habe. Dort hatte ein junger Philosoph, der Herr Sommer, dieses Format aufgemacht im Literatursalon Greifswald. Und nach etwa 15 Veranstaltungen hat er mir das übergeben. Und wir haben ungefähr 30 Veranstaltungen in Greifswald unter der Überschrift Philosophisches Café durchgeführt. Dann habe ich versucht, dieses Format hier auch zu etablieren. Bei der Urania hat es nicht geklappt. Die hatten dafür zu wenig Verständnis. Aber im QC, sie waren ja dabei sozusagen bei einigen Malen, läuft es ganz gut. Die Anwesenheit könnte besser sein. Dafür kommt aber jeder ausführlich zu Wort, weil es nicht so viele Teilnehmer sind, kann jeder seine Meinung sagen. Und die Diskussion ist mindestens so wichtig wie die Diskussionsgrundlage, die ich jedes Mal gebe. Und wir nehmen uns jedes Mal ein Thema vor. Übrigens ist kommenden Montag, also in einer Woche, 20 Uhr im QC, das nächste Philosophische Café. Und als Thema haben wir gewählt, wie steht es um die Bildung in Deutschland?
Okay, dazu kommen wir dann nachher noch ausführlich. Wir werden die Bildung noch mal kurz versuchen, von allen Seiten zu bepieksen, was sie uns denn sagen wird. Aber diese Veranstaltung in Potsdam läuft jetzt schon wie viele Jahre, seitdem das aus Greifswald gewechselt ist?
Also 2010 bin ich als Rentner, als Ruheständler aus Greifswald in meine Heimatstadt Potsdam zurückgezogen. Und die erste Veranstaltung war dann auch schon 2010. Ich habe nicht gezählt, wir haben jetzt 6 oder 7 Mal hier im QC das durchgeführt.
Und was würde denn die Universität Greifswald von der in Potsdam unterscheiden, dass es dort offenbar besser lief? Oder waren die Räume anders oder die Platzierung in der Stadt? Oder?
Wenn man diese beiden Universitäten vergleicht, Greifswald ist ziemlich übersichtlich. Während Potsdam schon dadurch, dass es nicht einen Campus gibt, sondern 3 oder 4, nicht so übersichtlich ist. Ansonsten, die Gleichheit besteht darin, dass beide in SPD-regierten Ländern sich befinden und die Gleichheit besteht auch in der Geldknappheit oder dass sogar Geld weggenommen wird. Trotzdem, bei allen Problemen kann man natürlich in Greifswald auch vernünftig arbeiten. Und ich habe auch schon festgestellt, hier in Potsdam, an der Uni Potsdam natürlich auch, ich habe schon zwei Vorlesungen hier gehalten als Ruheständler. Kurioserweise als Mathematiker habe ich Philosophievorlesungen gehalten. Mhm. Und demnächst halte ich eine Vorlesung Philosophie der Mathematik.
Ich bin ja ein großer Freund von Diskussionsveranstaltungen, die live und mündlich ablaufen. Und es gibt ja viele Angebote auch im Netz, in Foren, in Blogs wird heiß gestritten. Aber für mich ist das Live-Dabeisein noch was anderes. Wäre das auch so ein Ansatz von Ihnen, auch die mündliche Gesprächskultur zu fördern, als gegen auch Tendenzen im Netz oder
Chats? Unbedingt, natürlich. Deshalb gibt es ja die gute alte Vorlesung auch noch und nicht das automatisierte Lernen oder was weiß ich übers Internet, weil die Person des Vortragenden und natürlich auch die Rückkopplung zu den Personen der Studenten eine große Rolle spielt. Und auch deshalb ist, und das steckt auch in der Idee des Philosophencafés sozusagen, die persönliche Anwesenheit und die persönliche Diskussion auf Augenhöhe sozusagen.
Was mir besonders gefällt, ist die Unmittelbarkeit der Begegnung zu anderen Menschen. Man sieht sie auch, man kann in die Augen sehen, auch die Emotionen, die dann immer mitspielen, die auch den Gedanken beeinflussen, wo man auch Rücksicht nehmen muss. Und das finde ich immer sehr lebendig, sehr fordernd. Und deswegen behalte ich solche Dinge viel besser in Erinnerung, als wenn ich in Blogs mitdiskutiere. Was dann auch immer sehr ermüdend dort ist manchmal.
Natürlich. Weiß nicht, ob Sie dabei waren. Wir hatten auch mal ein bisschen Streit. Das fand ich gar nicht so schlecht, sozusagen. Auch mal ein bisschen Auseinandersetzung, dass nicht alle einer Meinung sind.
Da war bestimmt ich mit dabei. Nein, pardon. Bin heute noch etwas verwirrt mit Restviren, die ich mir in der letzten Woche eingefangen habe. Ich bitte meine rauchige Stimme und ein eventuelles Husten zu entschuldigen. Und haben Sie denn auch selber Blogs oder Internet-Diskussionsplattformen schon für sich erschlossen oder machen Sie bei anderen mit?
Ich bin ein Internet-Muffel. Also E-Mail betreibe ich natürlich und wenn ich was wissen will, dann im Netz nachgucken oder auch mal ein Paper sich reinholen und ausdrucken, aber sonst hier Facebook oder dergleichen, nein.
Mhm. Welche Leute kommen denn zu dieser Veranstaltung im Kuze, können Sie das so überschlägig benennen? Weil also wenn ich da war, waren immer so ein paar Studenten da, aber auch ein paar ältere Leute.
Und der Idee nach ist es hauptsächlich für Studenten oder auch Schüler gedacht. Aber Gymnasiasten, also Schüler, waren, glaube ich, noch nicht da. Aber es waren dann auch Ältere da, Zufallsbesucher und dann auch Klassenkameraden von mir und ein anderer Emeritus-Professor der Uni Potsdam, also bunt gemischt.
Mhm, eine hochkarätige Besatzung. Ich habe ja den Titel gar nicht angesagt, aber das sind ganz viele Wörter mit Punkt, mit Ranat habe ich sogar gesehen. Also Sie sind studierter und promovierter Mathematiker. Und
ja, natürlich. Ich habe Mathematik gelehrt, genaue Analysis.
Oh Gott, das erinnert mich an schlimme Zeiten im Studium, wo ich mich gequält habe damit. Sie haben auch eine Musik mitgebracht, die hat mich etwas erstaunt, dass Depeche Mode zu ihren Lieblingsbands zählt. Du hast sie schon drin, ne? Und wollen wir da jetzt eins anspielen kurz? Dann können wir danach zum nächsten Thema der Bildung schreiten.
Reach out, touch faith. You're wrong. touch faith.
Ja, wir sind wieder beim Salatschatten in Radio Frappo mit Jobst und unserem Gast Rainer Schimming. Und wir wollten in das Thema des nächsten philosophischen Cafés einsteigen, die Bildung. Kann man sich zunächst gar nicht vorstellen, wie man das zu einem so abstrakt abzuhandelnden philosophischen Thema machen kann. Haben Sie da schon eine Idee, wie Sie das aufrollen wollen?
Es stellt sich heraus, da gibt es eine Menge Fragen, die sowohl ins Lebenspraktische als auch ins Philosophische gehen. Wie gesagt, die erste Frage ist, werden die Menschen, unsere Menschen, dümmer oder klüger? Eine andere Frage ist, was ist überhaupt Bildung entgegengestellt der Ausbildung oder auch dem jetzt modischen Begriff Kompetenz? Das gibt eine Menge Stoff zum Diskutieren.
Gut, also schon alleine von den Begrifflichkeiten, die zu sortieren, also von den Alltagsbegriffen der Philosophie, der Bildung, die man sich so vorstellt. Bildung hat ja stellenweise auch einen sehr schlechten Ruf, weil bestimmte Arten von Bildung gelten ja als, naja, so eine Art Eintrittskarte in die höheren Sphären. Man ist gebildet, man braucht diverses abrufbares Wissen, um einfach mitreden zu können, um über die Philosophen zu reden, um über Gott und die Welt zu reden. Diese Bildung ist sicherlich da gar nicht gemeint, oder soll das auch als ein Unterpunkt?
Doch, natürlich. Die Wertschätzung der Bildung hat sich im Laufe der Zeiten geändert. Der Urvater des Bildungsbegriffs ist ja Wilhelm von Humboldt. Und im 19. Jahrhundert war es tatsächlich noch, hat man sich mit Bildung geschmückt. Das ist heute nicht ganz so, es ist viel komplexer geworden. Der Begriff Bildungsbürgertum ist nicht unbedingt positiv besetzt, sondern hat irgendwie was Hochnäsiges auch an sich. Nichtsdestoweniger ist die Bedeutung von Bildung nicht weniger geworden.
Also ich, da würde ich jetzt gleich mal einhaken. Also ich kenne das also aus den 60er und 70er Jahren noch durchaus so, dass Bildung als was sehr Distinguierendes aufgefasst wurde. Also zumindest in Westdeutschland war es so, in der DDR vielleicht ein bisschen weniger, also unter den so eher kleinbürgerlich geprägten Leuten, aber ansonsten Bildung, das verband man nicht jetzt mit Wissen über die Welt, sondern doch mit naja, also in bestimmten Kontexten auch mitreden zu können und da als eine entwickelte, gebildete Persönlichkeit erscheinen zu können. Also das gab es noch ganz lange, nicht nur im 19. Jahrhundert. Also ich kenne das als ganz präsente Erscheinung noch.
Also es geht jetzt um die Definition von Bildung. Ich glaube, von Albert Einstein gibt es ein Zitat: Bildung ist das, was man behält, wenn man alles vergessen hat, was man in der Schule oder auf der Uni gelernt hat. Das heißt, es geht nicht um das konkrete Wissen, das Faktenwissen, das kumulative Wissen, sondern es geht um ein Gefühl für große Zusammenhänge, wo auch Lebenspraktisches mit Moralischem, eventuell mit Religiösem und dergleichen zusammenhängt.
Das wäre ja ein Bildungsbegriff, der also ganz nah an dem dran liegt, was ich Emanzipation nennen würde. Also Emanzipation im Sinne von Befähigung, die mit der geistigen Befähigung des Verstehens, verstehen Könnens, sich Instrumente aneignen, um Welt verstehen zu können, selbst wenn man sie nicht versteht, darauf zugehen zu können und halt das Messer schon in der Hand zu haben, wie man das Thema sezieren könnte.
Das ist richtig. Wir nähern uns jetzt in unserer Diskussion auch dem Ideal der Aufklärung, die also, ich glaube, Sie haben den Bildungsbegriff so nicht explizit benutzt, aber implizit haben Sie das gemeint. Sie haben immer von der Vernunft geredet. Der Mensch ist vernünftig und hat nicht nur die Möglichkeit, sondern sogar eine Art Pflicht, sich mit seiner Vernunft zu entwickeln. Und wir würden heute dazu sagen, sich Bildung zuzulegen, eine Art Erlösung durch Bildung.
Erlösung wovon?
Von dem Rohzustand. Also so hat das die Aufklärung gesehen. Dass der Mensch sozusagen als weithin unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommt, dass er aber ungeahnte Möglichkeiten hat, sich mit seiner Vernunft zu entwickeln. Und zwar nicht durch Autoritäten, staatliche Autoritäten oder Kirche oder dergleichen vorgeschrieben, sondern aus sich selbst heraus. Ist es ihm möglich, durch Vernunft, wie wir heute sagen würden, zur Bildung zu kommen?
Okay, also eine Persönlichkeit zu entwickeln, sozusagen.
Können.
Okay, da wäre zum Emanzipationsbegriff eine gewisse Differenz, weil der bezieht sich ja eher auf die berühmte selbstverschuldete Unmündigkeit, wie Marx das mal nannte, sich daraus zu befreien. Also eine Unmündigkeit, die kein...
Entschuldigung, Kant.
Okay. was wollte ich sagen? Ach so, ja, und diese, was dann aber gar kein Ruhezustand wäre, sondern ein Zustand aus den bisherigen eher blind gelebten Verhältnissen heraus, die sich irgendwie entwickelt haben und wo man irgendwo mitgeschwommen ist, das irgendwie reflektiert hat, aber eigentlich keine richtige Subjekthaltung entwickelt hat. Dass man sich dem gegenüberstellt und sagt, ich hier, du Welt bist da, zeig her, was du, wie du funktionierst.
Das kann man so sagen. Man kann diese Definition von Kant so interpretieren, wie Sie das jetzt machen. Wenn wir jetzt mal zur Jetztzeit überleiten, der Mensch hat, der Jugendliche oder der Schüler oder wer auch immer, der Student, der hat alle Möglichkeiten, an Bildung ranzukommen, verzichtet aber oft darauf, weil an die Stelle von Bildung ist oft das Ideal Spaß zu haben getreten. Und dann gibt es andere Mechanismen, mediale Mechanismen und dergleichen, die also von diesem Ziel der Bildung und Selbstbildung dann ablenken.
Na, ob das wirklich ein Ideal gewesen ist, was so eine Art von Geltung oder Hegemonie in der Moral gehabt hat, das glaube ich gar nicht. Ich denke, das war in früheren Zeiten eher so ein Phänomen bildungsbürgerlicher Kreise, wo das Kind schon so erzogen wurde, aus dir soll man was werden, Junge, und in proletarischen Kreisen, die eh kaum Chancen hatten, die Bildung jemals irgendwo einzusetzen, galt das aus praktischen, naheliegenden Gründen einfach nicht. Und wenn man das heute sieht und meint, das Ideal sei verloren, das mag ich gar nicht so richtig glauben.
Eingeschränkt, wollte ich sagen.
Also ich kenne das zum Beispiel aus Bangladesch, da fühlte ich mich dann so in einen Blick in die Geschichtsbücher zurückerinnert, dass da also jeder, der irgendwo die Chance hat, durch irgendein Geld von Eltern oder sonst woher, wo er da rankommen kann, sucht sich absolut jede Quelle von Bildung, um irgendwie mal rauszukommen, um vielleicht mal in Amerika studieren zu können oder so. Und die sind da richtig heiß drauf. Und so stelle ich mir das auch vor, im 19. Jahrhundert, wo das wirklich also ganz begehrte Plätze in der Gesellschaft waren, die man durch Bildung erlangen konnte, was ja dann heute eher anders ist. Ich meine, dass vielleicht diese objektiven Umstände der Grund wären.
Das macht die Leute in Bangladesch oder Indien oder sonst wo sympathisch. Und bei uns wird einigen das auf dem silbernen Tablett angeboten und sie nehmen es nicht wahr.
Naja, vielleicht aber auch, weil die Aussicht, damit wirklich auch ein Leben zu gestalten, ein abgesichertes Leben, gar nicht mehr so gut sind, wie das vielleicht noch, noch bis in die 50er, 60er Jahre war. Also mit dem gebildeten Beruf war man immer fein raus. Aber heute, das Heer der arbeitslosen Akademiker ist doch genauso groß wie das der arbeitslosen Elektriker.
Mit einem Studium erhöht man sehr seine Chancen auf einen Arbeitsplatz beziehungsweise einen guten Arbeitsplatz. Das zeigen Analysen immer weniger.
Wenn man das richtige Studium gewählt hat. Es gibt ja immer wieder auch solche Trends, dass plötzlich so ein Hype auf eine bestimmte Richtung geht. Alle wollen das lernen und dann sind sie fertig und die Wirtschaft braucht das nicht mehr. Und
das ist richtig. Kenne ich ein Beispiel aus der engsten Familie. Meine Nichte hat Medienwissenschaft studiert, hat aber übersehen, dass ganz viele das studieren wollen. Und man sollte das nicht studieren, wie sich dann herausgestellt hat, als sie fertig war. Wenn man nicht Beziehungen zu Medien hat, von vornherein, ein Vater, ein Onkel oder was auch immer, ist es völlig unmöglich, da reinzukommen. Und sie hat also eine lange Odyssee durch alles Mögliche dann durch. Würde jetzt zu weit führen. Ja? Also man kann auch das Falsche studieren.
Ich habe jetzt gerade ein ganz böses Bild im Kopf. Gestern Abend habe ich mir in den Film reingeschaut, Schnappt Shorty, einen Blick auf Hollywood und die Medienwelt und wie die das, was man auf der Leinwand sieht, im Hintergrund ausgekämpft wird, wo es ihm wirklich um Geld geht und um Existenzen. Und naja, man muss eben jemanden kennen, den jemand kennt. Wir machen jetzt wieder eine kleine Pause. Ich habe jetzt auch ein paar Musiken bereit. Ich habe auch wieder in die Mottenkiste gegriffen und glaube, das ist so in den 70er Jahren. Eine Band nannte sich Bayon mit Leuten aus Kampuchea und aus Weimar. Auch was ganz Sanftes, extra für Adrien, weil der mal sagt, ich spiele immer so hektische und treibende Musik. Ganz ruhig, Bayon. Bei Radio Frappe im Salatschatten mit Professor Rainer Schimming. Hier brummt was, Andrea, was ist das? Würde ich mir vom Rechner weggehen? Oh, das ist nicht schön. vorhin nicht gebrummt. Müssen Sie entschuldigen, wir werden etwas über das Brummen sprechen. Ich spreche lauter, ich hoffe, man hört Herrn Schimming gut. Wir hatten gerade in der Musikpause das Thema der unterschiedlichen Wahrnahme von Bildungschancen und Sie sprachen gerade über männliche Jugendliche aus dem asiatischen Raum, im arabischen Raum.
Ja, es gibt wissenschaftlich fundierte Untersuchungen über das Bildungsverhalten von Jugendlichen, Schülern mit Migrationshintergrund. Und zuerst das Positive, die aus Asien, Vietnam zum großen Teil, sind erfolgreicher als die deutsche Jugend, als deutsche Schüler. Und bei den mit islamischem Hintergrund, Araber hauptsächlich, sind die männlichen Jugendlichen weitgehend gegen Bildung eingestellt. Also haben mit Schule nichts am Hut, wogegen die weiblichen Muslime sozusagen durchaus vergleichbar sind mit den deutschen Jugendlichen.
Okay, also wenn man da so heftige, richtig statistisch wahrnehmbare Unterschiede feststellt, dann ist dann doch die Frage der Kultur und Moral, die in einem Landstrich gilt, vielleicht doch von ähnlicher Bedeutung, obwohl ich ja immer noch denke, die ausländischen Studenten, das ist ja eine Auswahl. Also hier bei den Inländischen hat man ja ein breites Spektrum, alles das, was vom Gymnasium kommt. Und da, naja, entweder hat man reiche Eltern oder irgend so ein Leistungsstipendium bekommen oder, also das sind ja dann doch ganz besonders interessierte Leute, die aus dem Ausland studieren kommen.
Na, bei den Vietnamesen sind natürlich auch viele, die als vietnamesische Gastarbeiter in der DDR waren und hier geblieben sind. Mhm. Weil nach dem Langen Krieg war es in Vietnam auch nicht so schön, sind sie hier geblieben sozusagen. Und es ist ja auch bekannt, dass sich gegen Vietnamesen in Deutschland so gut wie kein Rassismus richtet, weil sie sich völlig integriert sind, fleißig, streben nach Bildung und so weiter. Ne?
Außer damals in Rostock, die eine Begebenheit 90 oder 92, wann war das? Weiß ich gar nicht.
Das hat sich, also ich. Unsere Tochter hatte mal einen Freund aus Rostock, der da in der Nähe gewohnt hat. Das hat sich nicht gegen die Vietnamesen gerichtet, sondern gegen die Zigeuner, die dort auf der Wiese gelagert haben, sich aus dem Supermarkt versorgt haben. Sanitäranlagen hatten sie auch nicht. Und das auslösende Moment war, dass die Stadt nichts gemacht hat, nicht gehandelt hat. Also sie hat das Problem dieser Zigeuner, die da lagerten, nicht gelöst. Sie hat auch nicht auf diesen Aufstand reagiert, sozusagen. Eigentlich ist die Polizei dazu da, sowas aufzuhalten und einzuschreiten, haben die nicht gemacht. Die haben die Polizei zurück. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz aufgeklärt, warum das so war. Und dieser junge Mann also hat uns erzählt, die ganze Stadt hat gewusst, an dem und dem Tag geht's los. Angeblich hat es nur die Polizei nicht gewusst, alle haben es gewusst sozusagen und haben sich eingefunden, sind ja sogar Leute angereist. Aber die Polizei hat nichts gewusst, ne? Und auch nichts gemacht. Ne?
Ja, es gab dazu
das, mal. Also das ist eine Art, das sieht aus wie eine Art Rassismus in den Institutionen sozusagen, ne? Rückblickend.
Man fand es aus irgendeinem Grunde nützlich, wenn da was stattfindet. Gleichzeitig kann die Polizei sich präsentieren, auch als Ordnungsmacht. Und
ja, hat sie eben nicht, ja.
Das stimmt, gut.
Eben gerade nicht. Die haben sich dann zurückgezogen und das wird von einem Mob als Signal verstanden, jetzt haben wir freie Hand.
Na gut, aber das kann man ja als Signal wiederum an die Politik geben. Wir brauchen andere Gesetze, guckt mal, was der Mob sonst macht.
Und die Gesetze reichen aus, sozusagen.
Naja, aber die Polizei ist ja immer darauf aus, mehr Befugnisse zu bekommen. Da dürfen sie noch schnüffeln.
Es waren einfach unfähige Leute in dieser Situation. Das haben wir ja überall, auch in der Uni. Könnte ich Geschichten erzählen, die im Westen haben ihre Leute entsorgt, die sie nicht mehr haben wollten nach dem Osten. Und die im Osten, die waren erstmal eingeschüchtert und haben sich nichts getraut und so weiter. Hat sich im Laufe der Zeit alles geglättet und so weiter. Ist heute nicht mehr so, aber damals war das so. Also aus bestimmten Gründen eine weit verbreitete Inkompetenz.
Man hatte ja so in den 90er Jahren den Kollegen Nazi, Skinheads und ähnlichen, wie man sagte, Zurückgebliebenen auch immer ein Bildungsdefizit unterstellt und hat das immer sehr leichtfertig in das sind dumme Leute, die wissen nichts und so. Es war vielleicht so ein bisschen so ein Eindruck, dass eben der Neofaschismus durch die Skinhead-Szene getragen wurde, aber inzwischen gibt es in Potsdam die junge Freiheit und es gibt eine intellektuelle rechte Szene, also Bildung mit etwas menschlich-humanistisch Gutem zu identifizieren, das geht ja nun auch nicht mehr.
Ja, Bildung und Wissen ist vielschichtig. Es kann jemand auf einem gewissen Gebiet spitze sein und auf anderem Gebiet ist ja sozusagen also nicht zu verstehen, sagen wir mal. Leute, die abergläubisch sind, Leute, die rechtem Gedankengut anhängen. Oder heute habe ich von meinem Bruder ein Beispiel gehört, seine russischen Bekannten fürchten, dass Litauen sie mit einem Krieg überfällt. Und also man fasst sich an den Kopf, aber das ist so. Das menschliche Gehirn ist eben so vielschichtig. Ja. Auf der einen Seite sind die Leute schlau und auf der anderen Seite.
Naja, wenn das also derartig in die naiven Deutungen reingeht, wo man also auch Gerüchten leicht nachhängt, das, glaube ich, ließe sich durch Bildung ausgleichen
richtig,
und bekämpfen.
Richtig, sind wir wieder beim Thema.
Ja. Dass man also die wirklich wirren Feindbilder damit demontieren kann.
Aber richtig, ja.
Und daneben gibt es auch noch Feindbilder. Ich kann mich erinnern an einen Vortrag von Herrn Mommsen in der Urania, ging um seine Sicht der Entstehung des Holocaust und wie er sich das so denkt, aus der Dynamik der Kriegsereignisse. Und da sind dann im Nachhinein zur Diskussion diverse Leute aufgestanden, also die gebildet schienen, ja, meistens Herren mittleren Alters, sprachen sehr gewählt und sehr schnell und sehr klug. Und die hatten unglaublich viel Geschichtswissen, hatten aber ganz krude antisemitische Fantasien im Kopf und so Verschwörungs- und wer da alles mit wem und in Wirklichkeit und Bilderberger, ich weiß nicht, was die da alles angeführt haben. Also da habe ich zum ersten Mal live solche Leute erlebt. Ich habe die in meinem Bekanntenkreis nicht. Und ich hätte mit denen über Geschichte in keinem Punkt diskutieren können. Die waren alle viel, viel wissender als ich. Ich hätte höchstens moralisch da was machen können. Aber Bildung scheint dagegen dann auch nicht mehr was machen zu können.
Das belegt meine These der Vielschichtigkeit sozusagen, dass Leute auf einem bestimmten Gebiet sehr klug sind und auf einem anderen Gebiet sehr dumm sind, gleichzeitig sehr dumm sein können. Trotzdem würde ich wiederholen, viel was anderes als Bildung gibt es kaum als Gegenmittel. Ich meine, wenn es schlimm kommt, dann der Polizeistaat, die Polizei, aber wir kommen immer wieder auf die Bildung zurück.
Naja, Sie hatten vorhin Bildung auch als was sehr Universelles genannt. Ich würde ja noch weiter gehen. Ich meine, dass Bildung zur menschlichen Existenz, zum Menschsein generell dazugehört, weil der Mensch eben kein Hund ist und schon gar keine Schildkröte, die also gar keine Ausbildung braucht, die alles Nötige von der Natur, von den Genen mitbekommen hat. Ohne eine Bildung wären wir ja letztendlich gar nichts, würden wir uns nicht mal auf Schimpansenniveau bewegen können. Und insofern halte ich das für fundamental. Wenn man davon ausgeht, könnte man doch aber Bildung auch so befragen, dass man die, wenn man sagt, naja, was würde denn da fehlen, wenn jemand einseitig, also im Sinne dieser Vielschichtigkeit gebildet ist, kann man das rausfinden, was da fehlt? Was da, sagen wir, auch ein Staat in der Schule leisten müsste, dass Menschen solche Wege nicht gehen?
Also erstmal haben Sie mit Ihren Worten die Konzeption der Aufklärer nochmal wiederholt. Sozusagen, dass der Mensch die Möglichkeit hat, sich zu bilden und eine Art Pflicht auch, sich zu bilden. Und zwar, indem er sich bildet, realisiert er sein Menschsein. Das Wesen des Menschen sozusagen. Was ihn vom Tier unterscheidet und dergleichen, ja. Wie das nun im Einzelnen zu machen wäre, ist außerordentlich vielschichtig. Also zum Beispiel dieser Zyklus, wir bilden Lehrer heran. Ich habe übrigens, war ich viele Jahre und gerade die letzten Jahre sehr intensiv in der Lehrerausbildung beschäftigt. Das heißt, wenn wir schlechte Lehrer haben, muss ich mich da verantwortlich fühlen. So, nicht so gute Lehrer, nicht so gute Schüler oder unwillige Schüler, weil sie nicht motiviert werden. und dann schließt sich irgendwie der Kreis sozusagen. Das ist außerordentlich vielschichtig und kompliziert. So. Zunächst mal weiß ich, also die Lösung, die auf der Hand liegt, kann ich nur sagen, jeder soll an seinem Platz sich Mühe geben sozusagen. Also wenn ich halte jetzt demnächst eine Vorlesung für Lehramtsstudenten. Andere dürfen dann auch hinkommen, also Philosophie der Mathematik. Sie ist aber gedacht für Lehramtsstudenten. Und wenn ich die Vorlesung ausarbeite, denke ich die ganze Zeit daran, an den künftigen Mathematiklehrer, was der wissen soll. Und zwar, Philosophie der Mathematik ist nur ein Titel. In Wirklichkeit will ich also eine Menge übergreifendes Wissen, was in keiner einzelnen Vorlesung gelehrt wird, diesem Lehrer vermitteln. Dass er zum Beispiel, wenn er gefragt wird, was ist eigentlich Wissenschaft, dass er da eine Antwort hat. Oder wenn er gefragt wird, was ist Mathematik, dass er auch eine Antwort bereit hat. Und was ist eine mathematische Theorie und wie funktioniert das? Und ist Mathematik nicht zu trocken oder ist sie nicht zu lebensfern? Ist sie natürlich nicht. Einige von uns wären ohne Mathematik schon tot, ne? Also, weil im Computertomographen, bei der Magnetresonanztomographie, da steckt unheimlich viel höhere Mathematik drin, sozusagen. Das würde nicht laufen ohne Mathematik und so weiter. Also diese Dinge will ich dort in der Vorlesung rüberbringen.
Okay, wenn das Leute aus anderen Fachgebieten auch machen würden, dann meine ich, könnte man auch dem auf die Schliche kommen, was ich meine, was also an der wie auch immer gut gebildeten Persönlichkeit noch fehlt. Wenn ich mir anschaue, wie man zum Beispiel mit dem Thema Mobbing umgeht, das ist so ein Ding, was man sich in einer Verlängerung schon mit dem bösen Wort Faschistoid vorstellen kann. In einer ganz, ganz, ganz langen Verlängerung sicherlich. Aber immer wieder höre ich, dass so ein Seitenschlag, dass das Mobbing-Opfer ja selber schuld ist. Also die Rechtfertigung. Und ich meine, die Aufklärung darüber, wie dieser Gedanke funktioniert, wie er mit meinen eigenen Emotionen zusammenarbeitet, wie er mich rechtfertigt, wie dieses Wechselspiel der gegenseitigen Bestärkung von einem Gedanken, vielleicht einem falschen oder einem schlechten Gedanken, antihumanistischen Gedanken und einem Gefühl, was ich anderswoher habe, diesen Mechanismus aufzudröseln, da sehe ich nichts und niemand, der das versucht, auch den Kindern mal beizubringen oder das in eine lehrbare Form zu bringen, in ein Unterrichtskonzept oder so, vielleicht in ein Fach, weil ein Problem ist es ja offensichtlich.
Also das geht noch viel einfacher los. Also auch wieder in meiner Familie. Ich selbst wurde auch ein bisschen gemobbt und musste die Schule wechseln. Es war nicht so schlimm bei mir, weil ich groß und stark war. Also ich konnte zurückprügeln. Meine Geschwister, also das Wort gab es noch nicht, Mobbing. Das ist neueren Datums, aber es war der Sache nach war es so. Meine Geschwister wurden nicht so sehr gemobbt, aber ein bisschen. Und ihnen wurden dadurch Bildungswege also versperrt. Sozusagen meine Schwester hätte Abitur machen können, aber das hat sie in der Schule nicht richtig entwickelt. Sie stand in der Ecke und wurde gehänselt und so weiter und so weiter. So, in allen diesen Fällen, also bei mir und auch bei meinen Geschwistern, war ein Ansatzpunkt, dass die Lehrer in der Pause in der Ecke standen und weggeguckt haben. Mit dieser ganz einfachen Maßnahme, dass die ihre Pausenaufsicht sachgemäß wahrnehmen, haben sie nicht gemacht. Und auch bei unserer Tochter, die wurde nicht so gemobbt, aber dass eine Pausenaufsicht so gut wie nicht existiert, das war auch bei unserer Tochter anders, war eigentlich immer noch so. Mängel in der Ausübung des Lehrerberufes.
Ja. Naja, Mängel aber auch in der Ausprägung der Persönlichkeit irgendwo. Man kann die Dinge ja sehen, man kann sie ja selber für sich auch erarbeiten, selbst wenn man so ein Problem unmittelbar noch nicht hatte als Lehrer, als in der eigenen Familie. Man kann sehen, da läuft was. Nein, das
also,
ist weiter nicht jeder.
Also durch Vorträge über Mobbing oder gegen Mobbing ist das kaum abzustellen. Sozusagen das durch politische Korrektheit oder so.
Nein, sicherlich.
Das ist außerordentlich komplex. Man weiß ja, Pädagogik, die Vorbildwirkung, das Vorbild ist ganz wichtig. Dann den Anfängen zu wehren und nicht erst das sich entwickeln lassen, sonst wohin, wenn der Lehrer dann auch nicht mehr in der Lage ist und so weiter. Also alles diese Prinzipien.
Sie sind ja als Mathematiker im Kontakt mit der Philosophie sicherlich eher der materialistischen, weniger der idealistischen Philosophie verbunden, vermute ich mal so. Und dann müsste man doch auch für diese Frage einen konkreteren Ansatz formulieren, und wo ich sage, wenn man Auto fahren will, also in den Straßenverkehr will, muss man das Fahrzeug, was man da bedient, kennenlernen. Was macht es, wenn ich am Lenkrad drehe, auf die Bremse trete oder so? Warum kann man das nicht auch lernen, bezüglich der eigenen Psyche, des eigenen Hirns, des eigenen Denkens, dass man darüber was lernt und lehrt?
Das Beispiel mit dem Autofahren ist gut, ein gutes Beispiel. Sie lernen Autofahren nicht durch ständigen Theorieunterricht. Theorieunterricht muss auch sein, aber dann in die Praxis sozusagen, das Ausprobieren, das Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis. Und so ist es mit allen Problemen, ob Sie Mobbing nehmen, ob Sie Möglichkeiten, wie die wahrgenommen werden der Bildung und so weiter. Also es muss ein bisschen vorgemacht werden und es muss in der Praxis durch drüber reden. Alleine wird nicht viel.
Okay. Würden Sie denn in der gegenwärtigen Bildungspraxis der Staaten, der reichen Industriestaaten, unseren zum Beispiel, eine Differenz sehen, auch in der Intention oder in der Realisierung zwischen dem, was man sich als Bildungsideal denken könnte, sollte, und dem, was geschieht?
Ja, ganz bestimmt. Sarrazin hat darüber geschrieben, sozusagen, dass man gewisse Fiktionen aufrechterhält und einfach nicht sehen will, was an Berliner Schulen los ist und dergleichen. Ne? Oder auch diese, wie hieß sie, die Rüdli-Schule, wo die Lehrer den Antrag gestellt haben, in Berlin die Schule zu schließen, weil sie keine Disziplin mehr herstellen konnten und keine Anwesenheit. Dann ist erst was passiert. Ne? Und dann wurden noch ein paar Lehrer eingestellt, ein paar Sozialarbeiter und ein Sicherheitsmann auf dem Schulhof, dass die Drogendealer nicht auf den Schulhof gehen und so weiter. Ne? Also worauf wollte ich jetzt hinaus? Die Politik erhält gewisse Fiktionen aufrecht, bequeme. Sie guckt einfach nicht hin, wie die Realität ist. Und wenn jemand darauf hinweist, wie die Realität ist, wie Sarrazin, wird er niedergeschrien. Ne?
Na gut, weil er auch diverse andere Dinge auch noch gesagt hat, die sehr unangenehm sind und sehr brechreizerregend teilweise. Also ich weiß nicht, also im Paket würde ich dann diesen einen vielleicht vernünftigen Punkt vielleicht auch übersehen. Das mag schon sein. Aber das verweist natürlich darauf, dass das Problem an Bildung eher auch ein soziales ist. Dass man also diese Motivation, die Zielstellung für die jungen Leute und auch die Bedingungen, die sozialen und kommunikativen Bedingungen in den Schulen so herstellen muss, dass Bildung überhaupt möglich ist. Nicht gemobbt wird, nicht und so weiter. Und dann, dass damit vielleicht schon viel gewonnen wäre, ganz alleine. Ohne dass man Bildungsinhalte noch mal besonders viel forcieren müsste, wie PISA-Studie muss alles besser und Mathematik und intensiver und so. Sondern einfach bessere Lernbedingungen vom Sozialen her.
Da stehen sich vielleicht zwei Meinungen ein bisschen gegenüber. Die eine Meinung ist, die sind eben sozial benachteiligt und die können eben nicht. Und wir müssen sie hochpeppeln, alles Mögliche tun. Und die andere Meinung ist, jeder hat die Möglichkeit in Deutschland, sich Bildung anzueignen. Und das zeigen zum Beispiel die Vietnamesen, die also bettelarm sozusagen hier gestrandet sind und sich hocharbeiten. Wir werden das noch erleben wie in den USA, wo ja die Asiaten an den Unis überproportional vertreten sind, ist ja bekannt. Die islamischen Jugendlichen sozusagen, die der Bildung abgeneigt sind sozusagen und ihre Chancen nicht nutzen. Und die müssen wir nun nicht dauernd bedauern und sagen, ja, die Schule, mach mal was und mach noch mehr und dies und das.
Okay, aber dann wären wir bei dem letzten Aspekt von Bildung, was also für die gesamte Gesellschaft dabei wichtig wäre. Denn wir müssen ja mit all denen, die auch an der Bildung vielleicht vorbeigehen und sich andere Bildungen verschaffen, total falsche, total vielleicht auch schlechte, mit denen müssen wir zusammenleben in dieser Gesellschaft.
Sicher müssen sich auch diese zwei Meinungen irgendwo treffen, weil man muss ja dann irgendwie handeln, also zu Potte kommen sozusagen, ne?
Naja,
muss seine Schule organisieren und so weiter.
Ich würde mich da ganz klar gegen die Auffassung entscheiden. Also jeder ist dann selber schuld und der soll dann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Also das kann doch
nicht. Nee, so geht's auch nicht. Das ist richtig. Ja, so habe ich es auch nicht gemeint.
Nein, aber diese die Konsequenz dieser einen Position, jeder ist eines Glückes Schmied oder so, die würde dann, wenn es wirklich zu Problemen kommt, könnte man nur diese Leute in Ghetto stecken und sagen, weit weg, dass sie uns nicht stören mit Kriminalität oder mit sonst was und Drogen.
Und, nee, so geht es natürlich auch nicht. Aber was ich gemeint habe, man kann nicht sagen, an allem hat der Staat Schuld oder die Gesellschaft Schuld. Also reflexartig, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Ne?
Na, Schuld nicht, aber es wäre eine Aufgabe, quasi die zu lösen.
Ja, natürlich. Irgendwie muss der Staat auch diese Probleme lösen, völlig klar. Ja.
Ich schaue gerade auf die Uhr. Sollten wir noch mal Depeche Mode spielen, bevor wir uns verabschieden? Ich glaube ja, oder? Mal bei Frappum Salatschatten am heutigen Abend. Uns bleibt jetzt nur noch zu verabschieden von euch und Herr Professor Rainer Schimmig, ich bedanke mich ganz herzlich. Das Philosophische Café wird am Montag jetzt, das ist der
1. Oktober, 20 Uhr im Kuze, Hermann-Erfenstraße.
Man muss pünktlich sein.
Theatersaal. Man kann auch später kommen.
Es gibt dort immer einen
Man kann auch später kommen, man kann auch früher gehen, das ist ziemlich locker.
Es gab dort immer einen kleinen Imbiss, das fand ich auch mal ganz nett, dass da vorgesorgt wurde. Und nochmal meinen herzlichen Dank und vielleicht sieht man sich in einer späteren Veranstaltung nochmal. Mich kann man wiedersehen in 14 Tagen, nein, im zweiten Montag, wo ist mein Kalender hin? Das war der 10., glaube ich. Ja, der 10. gibt es wieder den Salatschatten. Und am Freitag, dem... Nein, das habe ich hier wieder in September drin. Entschuldigt. Jetzt sind wir richtig. Der 8. Oktober, der nächste Salatschatten. Und der nächste Untergrund, die Texte im Untergrund, im Nilclub, die Lesebühne mit heiterem, schrägen Textwerk, gibt es am 20. Nein, am 19. Oh Gott. Ich verabschiede mich und wir spielen...
Wer ist hier der zerstreute Mathematiker?
Ich spiele noch ein bisschen Jazz zur Überleitung, bis Phil, der schon in der Tür steht und wartet, seine Schallplatten aufzulegen. Klaus Lenz, Blowout. Thank you.